Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 910. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unsere Programme Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye. Danach hören Sie türkische Musik. Nun die Nachrichten.
Der Nationale Sicherheitsrat von Türkiye ist am Donnerstag unter dem Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu einer Sitzung zusammengekommen. Das Treffen im Präsidialkomplex in Ankara dauerte rund 2 Stunden. Im Anschluss wurde eine Erklärung veröffentlicht. Wie aus der vom Kommunikationsdirektorat verbreiteten Mitteilung hervorgeht, wurde der Rat über die In- und Ausland mit Entschlossenheit und Erfolg geführten Maßnahmen gegen Bedrohungen der nationalen Einheit, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der nationalen Sicherheit informiert. Dabei standen insbesondere die Terrororganisation PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ und Daesh sowie aktuelle internationale Entwicklungen im Mittelpunkt. Zudem wurden bei der Sitzung die Bemühungen zur Verwirklichung der Ziele eines terrorfreien Türkei und einer terrorfreien Region erörtert. Die starke Entschlossenheit, die Bevölkerung sowie die Nachbarländer von den Folgen des Terrors zu befreien, sei dabei bekräftigt worden. Der Rat befasste sich außerdem mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass die Schritte zum Schutz der Sicherheit und des gesellschaftlichen Friedens aller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, konsequent fortgesetzt würden. Mit Blick auf Zypern betonte das Gremium, Türkiye sei als Garantiemacht entschlossen und in der Lage, im Rahmen des Völkerrechts alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit, des Wohlergehens und der Interessen der türkischen Bevölkerung auf Nordzypern zu ergreifen. Zugleich wurde erklärt, dass keine vollendeten Tatsachen akzeptiert würden, die die Rechte der türkischen Republik Nordzypern beeinträchtigen oder das feindliche Umfeld im östlichen Mittelmeer gefährden könnten. Der Nationale Sicherheitsrat begrüßte zudem die zwischen Iran und den Vereinigten Staaten erzielten Einigung. In der Erklärung wurde die Bedeutung einer Fortsetzung des Prozesses hervorgehoben. Türkiye werde weiterhin aktiv zu den Bemühungen um dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region beitragen.
US-Präsident Donald Trump hat die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit dem Iran bekannt gegeben, deren Ziel eine Beendigung des Krieges ist. Trump erklärte, das Abkommen sei in Versailles unterzeichnet worden, nachdem der Iran die formelle Finalisierung des 14-Punkte-Abkommens durch die Präsidenten beider Länder verkündet hatte. Laut iranischen Medienberichten sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmail Bakai, das Islamabad-Memorandum sei mit der Unterzeichnung durch Teheran und Washington nun rechtskräftig.
Hochrangige Vertreter der US-Regierung haben erklärt, Iran habe im Rahmen eines Interimsabkommens mit den Vereinigten Staaten zugestimmt, seine Bestände an angereicherten Uran zu verdünnen. Nach Angaben der US-Regierung sieht die Vereinbarung zudem die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, die Wiederaufnahme iranischer Ölexporte sowie die Schaffung der Grundlage für einen Wiederaufbaufonds im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar für Iran vor. Auf das Interimsabkommen sollen 60 Tage dauernde Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen folgen. US-Präsident Donald Trump warnte zugleich, dass militärische Maßnahmen wieder aufgenommen werden könnten, falls die Gespräche scheitern.
Das Weiße Haus hat erklärt, dass die Vorbereitungen für die technischen Gespräche mit Iran fortgesetzt werden. Die geplante Reise von US-Vizepräsident J.D. Vance in die Schweiz sei jedoch vorerst verschoben worden. In einer schriftlichen Mitteilung erklärte das Weiße Haus, die Planungen für die bevorstehenden technischen Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Vance hatte zuvor auf einer Pressekonferenz erklärt, dass die Gespräche voraussichtlich noch an diesem Wochenende beginnen könnten. Nach Angaben des Weißen Hauses ist die US-Delegation bereit, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit aufzubrechen. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die organisatorische Planung solcher Verhandlungen nie einfach oder vorhersehbar gewesen sei. Weiter hieß es, Vance werde seine Reise nicht wie ursprünglich vorgesehen noch in der Nacht antreten. Die Reise sei vorerst verschoben worden. Über weitere konkrete Entwicklungen werde die Öffentlichkeit informiert. Die US-Regierung freue sich darauf, die technischen Gespräche so bald wie möglich aufzunehmen. Vance hatte zuvor erklärt, er plane für die Verhandlungen in die Schweiz zu reisen. Der genaue Zeitpunkt hänge jedoch von den Reiseplänen der iranischen Delegation ab. Im Rahmen der zwischen den USA und Iran erzielten Vereinbarungen sollen die beiden Seiten technische Einzelheiten zur Zukunft des iranischen Atomprogramms, zum Abbau der hoch angereicherten Uranbestände sowie zu möglichen Kontroll- und Überwachungsmechanismen erörtern.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten. Russland hat nach Angaben lokaler Behörden Raketenangriffe auf Kiew sowie Drohnenangriffe auf weitere Teile der Ukraine durchgeführt. Daraufhin wurden Luftalarmwarnungen ausgelöst. Behörden in der nordostukrainischen Stadt Sumy teilten mit, dass bei den Drohnenangriffen eine Person getötet worden sei. Die Stadtverwaltung von Kiew rief die Bevölkerung unterdessen dazu auf, Schutzräume aufzusuchen, nachdem ballistische Raketen auf die Hauptstadt abgefeuert worden waren. Die Angriffe erfolgten wenige Stunden, nachdem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärt hatte, er habe mit US-Präsident Donald Trump, dem französischen Präsident Emmanuel Macron sowie weiteren Staats- und Regierungschefs über Bemühungen zur Beendigung des Krieges gesprochen.
Der kasachische Präsident Kasym-Schumart Tokayev hat die Präsidenten und Vorsitzenden der höchsten Gerichte der Mitgliedstaaten der Organisation der Türkstaaten empfangen. Tokayev empfing die Delegation im Rahmen der zweiten Konferenz der obersten Gerichte der Organisation der Türkstaaten und betonte, wie wichtig die Rolle der Organisation bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Türkstaaten, die Kooperation im Justiz- und Sicherheitsbereich zwischen den Mitgliedsländern werde kontinuierlich ausgebaut. Ein sichtbares Beispiel dafür sei die in Türkistan stattfindende zweite Konferenz der obersten Gerichte der Organisation der Türkstaaten. Der kasachische Präsident unterstrich die strategische Bedeutung eines funktionierenden Justizsystems für Entwicklung und Wohlstand eines Landes. Eine Vertiefung der Beziehungen zwischen den höchsten Gerichten diene den gemeinsamen Interessen der Brüdervölker, sagte Tokayev. Mit Blick auf die rasanten technologischen Entwicklungen erklärte Tokayev, die Staaten müssten ihre Kräfte bündeln, um den Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu begegnen. In diesem Bereich sollten wir unsere Kräfte vereinen und gemeinsam handeln, sagte er. Nach seinen Angaben werde auf der Konferenz unter anderem die Digitalisierung der Justiz, der Schutz von Investorenrechten sowie weitere aktuelle Themen erörtert. Der Austausch werde zur Entwicklung der Organisation der Türkstaaten und zur Stärkung ihres internationalen Ansehens beitragen. Tokayev bekräftigte zudem die Unterstützung Kasachstans für alle konstruktiven Initiativen innerhalb der Organisation und informierte die Delegation über die laufenden Reformen in seinem Land. Er kündigte an, dass die neue Verfassung am 1. Juli in Kraft treten werde. Nach den für August geplanten Parlamentswahlen solle die neue Struktur des Volksrates Kasachstans gebildet und das staatliche Verwaltungssystem umfassend modernisiert werden.
Das US-Verteidigungsministerium Pentagon hat einem Medienbericht zufolge beim Kongress zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar beantragt. Die Mittel sollen unter anderem zur Deckung der Kosten des Krieges mit Iran sowie weiterer Ausgaben verwendet werden. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtete, informierte Vize-Verteidigungsminister Steven Feinberg Kongressmitglieder in Gesprächen in dieser Woche über den zusätzlichen Finanzbedarf. Den Quellen zufolge könnten den Streitkräften bereits im Laufe des Sommers die Mittel für laufende Operationen ausgehen, falls der Kongress kein neues Haushaltsgesetz verabschiedet. Ein Teil der beantragten Mittel soll dem Bericht zufolge für Marineeinsätze, Sollzahlungen und die Beschaffung von Munition verwendet werden. Die zusätzlichen Gelder seien sowohl zur Finanzierung der militärischen Operationen gegen Iran als auch für weitere Ausgaben erforderlich. Zudem werde erwartet, dass dem Kongress in den kommenden Tagen ein umfassender Nachtragshaushalt vorgelegt wird, der neben den Bedürfnissen des Pentagons auch Mittel für nicht-militärische Bereiche wie Landwirtschaft und Katastrophenhilfe umfassen soll.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Und jetzt geht es weiter mit Musik. Sie hören Bengü mit Umut, Unut Bine, Vergiss mich.
Aşk ihanetle bir evde kalamıyor. Bıçak gibi kestim bağlarımızı. Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı. Söyle uçurumdan uçmadan dönemeyiz. Söyle kanadı kırk yerden kırılmış uçabilirim. Söyle bu aşktan ne kaldı ki geriye, yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye. Oh, unut beni, unuttum gibi seni, unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma bile yaklaşma. Unut beni, unuttum gibi seni, unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin.
Kaybettin bir überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Wo versteckt sich das Ebola-Virus? Wissenschaftler suchen seit Jahren nach dem Ursprung. Wissenschaftler versuchen seit 1976, dem Jahr, in dem das Ebola-Virus erstmals als Zoonose identifiziert wurde, das natürliche Reservoir des Virus ausfindig zu machen. Obwohl zu diesem Zweck Fledermäuse, Nagetiere und viele andere Tierarten untersucht wurden, konnte das primäre Reservoir, das das Virus in der Natur dauerhaft in sich trägt, noch immer nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Während die Gesundheitsbehörden in der Demokratischen Republik Kongo, wo 149 Menschen starben, und in Uganda, wo neue Fälle aufgetreten sind, versuchen, die jüngsten Ebola-Ausbrüche unter Kontrolle zu bringen, konzentrieren sich Forscher erneut auf die Frage, wie das Virus auf den Menschen und andere Tiere übertragen wird. Wir haben den von Saad Hassan für TRT World unter Konsultation von Experten verfassten Artikel für Sie zusammengefasst. Professor Alexander Bukreyev von der Medizinischen Fakultät der Universität Texas erklärt, dass man zur Untersuchung dieses Problems den Entdeckungsprozess des Marburg-Virus betrachten muss, das aus derselben Filovirus-Familie wie Ebola stammt. Das Marburg-Virus wurde in den Jahren 2007-2008 bei ägyptischen Flughunden nachgewiesen, die in der Goldmine Kitaka in Uganda lebten. Da die Forscher kurz nach dem Ausbruch Proben sammelten, gelang es ihnen, den Ursprung des Virus zu bestimmen. Laut Bukreyevs Erklärung gegenüber TRT World verbleibt das Marburg-Virus nicht oft in den Fledermäusen. Die infizierten Fledermäuse sind eine Zeit lang Träger, bevor sie die Infektion vollständig eliminieren. Aus diesem Grund verbleibt das Virus zwar innerhalb der Fledermauspopulation, verweilt jedoch nicht über einen längeren Zeitraum in einem einzelnen Tier. Wissenschaftler vermuten, dass Ebola in der Natur in ähnlicher Weise Versteckspiel spielt. Experten zufolge stammen etwa 60% aller Infektionskrankheiten von Wildtieren. Die ökologischen und umweltbedingten Faktoren, die zum Ausbruch dieser Zoonosen führen, sind jedoch weitgehend noch unbekannt. Die Identifizierung des Wirtstiers ist für die Prävention von Ausbrüchen von kritischer Bedeutung. Der Biologe Patrick R. Stephens von der Oklahoma State University betont, dass bei einer exakten Kenntnis der das Virus tragenden Arten, deren Lebensräume kartiert und potenzielle Verbreitungsgebiete präziser vorhergesagt werden könnten. Auf diese Weise ließen sich Frühwarnsysteme für künftige Ebola-Ausbrüche entwickeln. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Erfolge. So wurde beispielsweise festgestellt, dass das natürliche Reservoir des 1963 in Bolivien aufgetretenen Machupo-Virus, welches hämorrhagisches Fieber verursacht, eine einheimische Nagetierart war. Durch die Bestimmung des Ursprungs konnte die Ausbreitung des Virus weitgehend eingedämmt werden. Der Autor David Quammen stellt in seinem Buch Spillover über zoonotische Krankheiten fest, die Entfernung der Ausbreitung des Virus hat das Virus faktisch eliminiert. Der Goldstandard für Wissenschaftler besteht darin, das Lebendvirus aus seinem natürlichen Reservoir zu isolieren und eine Laborkultur zu züchten. Dieser Erfolg blieb in der Ebola-Forschung jedoch bislang versagt. Obwohl bei verschiedenen Fledermausarten und einigen anderen Tieren Antikörper und genetisches Material von Ebola nachgewiesen wurden, reicht dies nicht aus, um die erhoffte Quelle des Virus zu beweisen. Antikörper zeigen lediglich, dass das Tier in der Vergangenheit dem Virus ausgesetzt gewesen sein könnte. Stephens verdeutlicht diese Situation am Beispiel einer Erkältung beim Menschen. In Proben, die an einem zufälligen Tag im Leben einer Person entnommen werden, lässt sich das Virus möglicherweise nicht nachweisen. Das gleiche gilt für Wildtiere. Zudem besitzen Forscher über die meisten Arten nur sehr geringe Kenntnisse. In den letzten 50 Jahren haben Ebola-Ausbrüche in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Gabun, Sierra Leone, Liberia, dem Sudan und Uganda Tausende von Todesopfern gefordert. Dennoch sind Forscher der Ansicht, dass nicht genügend Tiere untersucht wurden, um das natürliche Reservoir des Virus zu finden. Laut Stevens wurden von den rund 900 bekannten Säugetierarten in Afrika lediglich etwa 350 beprobt. Die Anzahl der Arten, die im Labor mit dem Lebendvirus infiziert wurden, ist noch weitaus geringer. Diese Versuche ermöglichen es den Forschern zu verstehen, wo sich das Virus im Körper des Tieres versteckt und wie lange nach der Infektion es nachweisbar bleibt. Das Virus ist vermutlich auch in den infizierten Arten äußerst selten. Beispielsweise waren bei den meisten Arten, bei denen wir das Virus nachgewiesen haben, unter Hunderten von Proben manchmal nur 2 oder 3 Individuen positiv, so Stevens. Es wird angenommen, dass auch frühere Ausbrüche wie der Ausbruch im Jahr 2014 in Sierra Leone, Liberia und Guinea, der zum Tod von mehr als 11.000 Menschen führte, ihren Ursprung in Wildtieren hatte. Es wurde festgestellt, dass der erste Fall bei einem 2-jährigen Kind auftrat, welches mutmaßlich in Kontakt mit Fledermäusen gekommen war. Andere Ausbrüche wurden mit dem Verzehr des Fleisches von toten Schimpansen und anderen Primaten in Verbindung gebracht. Obwohl die Ebola-Forschung bislang nur einen kleinen Teil der Wildtiere abdeckt, ist es bemerkenswert, dass in Hunderten von Proben, die sorgfältig aus den Wäldern der Demokratischen Republik Kongo und anderen Regionen gesammelt und an Hightech-Labore wie die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, kurz CDC, geschickt wurden, keine Spur des Lebendvirus gefunden werden konnte. Forscher vermuten, dass einer der Gründe für das Ausbleiben von Lebendtieren darin liegen könnte, dass Virusrückstände nach einer Infektion im tierischen Gewebe verborgen bleiben. Faktoren wie Stress, Nahrungsmangel oder Umweltveränderungen konnten dazu führen, dass diese latenten Infektionen wieder ausbrechen. Die Entnahme von Proben von Tausenden von Wildtieren zu unterschiedlichen Zeiten ist jedoch ein äußerst kostspieliger und zeitaufwendiger Prozess. Laut Stevens ist der Mangel an ausreichender Finanzierung einer der Hauptgründe dafür, dass der natürliche Ursprung von Ebola noch immer nicht gefunden wurde. Experten betonen, dass es ohne umfassendere Feldstudien schwierig sein wird, den tatsächlichen Zufluchtsort des Virus in der Natur aufzudecken.
Musikalisch geht es bei uns weiter mit Asia Gittin Gidele, seitdem du gegangen bist.
Etmedim canım yandığından, ömrümden bin ömür gitti, çıktığın gün mahzun şu kapıdan. Gitme kal diyemedim, biraz öfke biraz gururumdan, sanki tutuldu o an dilim, kala kaldım öylece ardından. Sensizlik yağmur oldu, öyle soğuk esti rüzgarlar. Yıldızlar ortak oldu, öyle sarhoş geçti akşamlar. Hasrete sardım, sendin her şeyim, senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unuttum. geldin gideli. Hasrete sardım sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım seni hala unutmadım. Düşen ne varsa o kadar. Sensizlik yağmur oldu, öyle soğuk esti rüzgarlar. Yıldızlar ortak oldu, böyle sarhoş geçti akşamlar. Gittin gidelim, hasrete sardım sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım seni hala unutmadım. Gittin gidelim, hasrete sardım sendin her şeyim. Senle tamamdım, yandım bu defa. Öyle bir yandım, seni hala unutmadım.
Köstliches aus dem Balkan.
Manche Dessertnamen verraten sofort ihren Charakter. Tatlia ist so ein Dessert. Sein Name stammt vom türkischen Wort für süß und dieses Dessert ist Teil einer alten osmanischen und orientalischen Desserttradition, das tief in der bosnischen Küche verwurzelt ist. Tatlia ist kein Dessert, das durch seine Höhe oder Verzierung beeindrucken will. Man erinnert sich an andere Dinge, den Duft des gebackenen Teiges, die Walnüsse, den Sirup, der langsam in jedes Stück einzieht, und den zarten Glanz, der nach dem Abkühlen entsteht. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan. Heute sprechen wir über ein traditionelles, weiches und sirupartiges Dessert, das die Schlichtheit des Teigs mit der Reichhaltigkeit des Sirups vereint, und zwar Tatlia. Tatlia hat seine Wurzeln in der osmanischen und orientalischen Desserttradition. Wie viele sirupgetränkte Süßspeisen gelangte Tatlia durch jahrhundertelangen kulturellen Austausch auf den Balkan. Im Laufe der Zeit wurde sie in Bosnien übernommen, variierte je nach Hausgröße und wurde Teil der Familienrezepte. In manchen Regionen wird Tatlia mit Walnüssen zubereitet, in anderen ohne. Mancherorts wird sie in Baklava-ähnliche Stücke geschnitten, andererorts in Quadrate. Manchmal ähnelt sie Hulmar Sicar und selbst die Namen werden oft verwechselt. Doch Tatlia hat ihren ganz eigenen Charakter. Sie wird in einer Form gebacken, mit Sirup vermischt und entfaltet ihren vollen Geschmack, wenn sie vollständig abgekühlt ist. Dieses Dessert sollte nicht sofort serviert werden. Es kann einen Tag im Voraus zubereitet werden. Tatsächlich schmeckt es am nächsten Tag oft sogar noch besser. Während es ruht, beruhigt sich der Sirup, der Teig wird weicher und schmeckt intensiver. Eine alte Geschichte aus der Nachbarschaft erzählt von einer Frau, die immer Tatlia für Reisende zubereitete. Nicht für große Feste, nicht für Hochzeiten, sondern für Menschen, die von einer langen Reise zurückkehrten. Wenn jemand nach einer langen Reise an ihrer Tür klopfte, bot sie stets ein Stück Tatlia zusammen mit Kaffee an. Sie sagte dann, wer von einer langen Reise kommt, möchte kein Dessert, das auseinanderfällt. Er braucht etwas, das ihm Kraft gibt. Eines Tages fragte ihr Sohn, warum sie ihren Gästen kein aufwendigeres Dessert zubereitete. Die Frau antwortete, die Dekoration ist vergessen, sobald der Teller leer ist. Aber das Dessert, das das Herz erwärmt, bleibt in Erinnerung. Tatsächlich war Tatlia nicht das aufwendigste Dessert auf ihrem Tisch. Aber die Leute wollten es am liebsten. Die Zutaten für ein hausgemachtes Tatlia sind 2 Eier, eine Tasse Zucker, eine Tasse Pflanzenöl, eine Tasse Milch oder Joghurt, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 2 bis 3 Tassen Mehl, je nach Wunsch eine Tasse gehackte Walnüsse. Für den Sirup werden 3 Tassen Zucker, 3 Tassen Wasser, einige Tropfen Zitronensaft benötigt. Zuerst den Sirup zubereiten. Wasser und Zucker aufkochen, nach einigen Minuten den Zitronensaft hinzufügen. Der Sirup sollte nicht so dickflüssig sein wie bei manchen anderen Desserts, damit der Sirup in den Teig einzieht. Und nun zum Teig. Eier und Zucker schaumig schlagen. Anschließend Pflanzenöl, Milch oder Joghurt, Vanillezucker und Backpulver hinzufügen. Anschließend nach und nach das Mehl unterrühren. Falls Walnüsse verwendet werden, diese zum Schluss hinzufügen. Der Teig sollte weich, aber nicht flüssig sein. Er sollte die richtige Konsistenz haben, um ihn in der Backform zu verteilen zu können. Die Backform einfetten, den Teig gleichmäßig verteilen und mit einem Messer leicht in Quadrat- oder Rautenform einritzen. Das ist wichtig, denn so lässt sich das Dessert nach dem Backen leichter schneiden und der Sirup zieht besser zwischen die Schichten ein. Tatlia wird gebacken, bis sie eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Sie sollte nicht zu hell sein, da sich sonst das volle Aroma des Teigs nicht entfalten kann. Sie sollte aber auch nicht zu lange gebacken werden, da der Sirup die Bitterkeit später nicht mehr ausgleichen kann. Nach dem Herausnehmen aus dem Ofen wird entweder kühler Sirup über das heiße Gebäck gegossen oder heißer Sirup über das abgekühlte Gebäck geträufelt. Wichtig ist, dass der Sirup heiß und der Teig kühler ist. So kann der Sirup gut in den Teig eindringen. Dann kommt der schwierigste Teil, das Abwarten. Tatlia muss ruhen. Zuerst saugt sie den Sirup von der Oberfläche auf und zieht ihn danach und nach ins Innere. Wenn jedes Stück ganz weich ist, die Schnittkanten leicht glänzen und sich der Duft von Walnüssen und Zucker vereint, ist sie bereit zum Servieren. Eine gute Tatlia sollte nicht trocken, aber auch nicht in Sirup schwimmen. Sie sollte weich und saftig sein, aber dennoch ihre Form behalten. Hält man ein Stück in der Hand, sollte sie nicht zerbröseln, aber auf einem Löffel leicht weich werden. Das ist die perfekte Balance. Früher war Tatlia ein Dessert, das häufig zu Feiertagen, Festen und Familientreffen zubereitet wurde. Man brauchte keine teuren Zutaten, Mehl, Zucker, Öl, Eier und wenn vorhanden, ein paar Walnüsse. Damit konnte man genug Dessert für den ganzen Haushalt zubereiten. Vielleicht ist das der Grund, warum es sich so lange gehalten hat, weil es nicht auf Prunk, sondern auf Können setzte. Heutzutage werden viele Desserts nach ihrem Aussehen beurteilt. Doch Tatlia erinnert uns an eine andere Bedeutung von Dessert. Es braucht keine makellose Dekoration, Cremes oder Schokoladenschichten. Seine Schönheit liegt in seiner Schlichtheit, seinem Aroma und seiner anhaltenden Wirkung. Dies ist kein Dessert für einen kleinen Happen. Es ist für zu Hause gedacht. Für einen Teller, der auf dem Tisch steht. Für ein Stück, das man zum Kaffee genießt. Für den Gast, der sagt, gib mir noch ein Stück. Meine Damen und Herren, heute haben wir ein Köstliches aus dem Balkan über ein Dessert gesprochen, dessen Name süß bedeutet, dessen Geschmack aber viel mehr zu bieten hat, und zwar Tatlia. Guten Appetit und auf Wiederhören.
Köstliches aus dem Balkan. Es geht weiter mit einem romantischen Stück von Feridun Düzalt. Bine unutma, vergiss mich nicht.
Aynama bir yabancı sızmış bakıp bana uzaktan Sensizlikten kalan en acı gerçeğim hiçliğim Ucuz, basit ve sıradan Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim İpliğim Hayat beni unutsa da sen unutma Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi Olsun Beni unutma Beni unutma İpliğim Hayat
Derdim olacak kadar kaybettim kendimi. Olsun, beni unutma.
Street Food Türkiye.
Merhaba. Heute möchten wir Ihnen eine Reisspezialität vorstellen, die früher nur im Saray serviert wurde. Für den Verzehr unterwegs mussten noch einige Jahrhunderte vergehen. In unserer Podcast-Reihe Street Food Türkiye stellen wir leckere Mahlzeiten für unterwegs vor, made in Türkiye. Auf der heutigen Speisekarte Reis mit Hähnchen und Kichererbsen. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie kann ein Reisgericht ein Street Food sein? Unsere Empfehlung, erst probieren, dann urteilen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie hatten einen anstrengenden Tag und sind völlig erschöpft. Plötzlich sehen Sie einen kleinen Imbisswagen mit drei Rädern und einem rot-weißen Dach vor sich. Von diesem Wagen, der an die Hotdog-Stände aus Hollywood-Filmen erinnert, steigen köstliche Düfte auf. Hinter der Glasvitrine türmt sich ein Berg aus weißem Reis. Die appetitlichen Kichererbsen heben sich farblich vom Weiß des Reises ab. Obendrauf liegen Hähnchenfleischstückchen. Wer könnte bei diesem Anblick widerstehen? Besonders dann, wenn man Hunger hat. Vielleicht glauben Sie es nicht, aber mobile Reisverkäufer gab es bereits im Osmanischen Reich. Damals wie heute war dieses Gericht ein beliebter Straßenimbiss. Diese Tradition wird bis heute fortgeführt. Und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das zeigt auch die besondere Bedeutung des Reises in der türkischen Kultur. An dieser Stelle möchten wir auf etwas Interessantes aufmerksam machen. Im Türkischen gibt es ein eigenes Wort für ungekochtes Reis und ein anderes Wort für Reis als Gericht. Die türkische Bezeichnung für Reis lautet Pirinç. Das Reis als Gericht nennt man Pilav. Beide Wörter stammen ursprünglich aus dem Persischen. Das Wort Pilav leitet sich vom Persischen Pilav, Palav oder Pulav ab. Diese Begriffe wiederum gehen auf das Sanskritwort Pulaka zurück, was so viel bedeutet wie Reisgericht. Pirinch stammt vom persischen Wort Birinch oder Brinch. Dieses entwickelte sich vermutlich aus älteren persischen Formen derselben Bedeutung, auch wenn darüber keine schriftlichen Quellen existieren. Nun zur Geschichte des Reises in Anatolien. Reis und Weizen galten seit Tausenden von Jahren als die wichtigsten Getreidesorten überhaupt. Dennoch kam Reis im Vergleich zu anderen Getreidesorten relativ spät nach Anatolien. Erst im 15. Jahrhundert hielt Reis Einzug in die osmanischen Palastküchen und wurde zu einem Symbol sozialen Status. Reisgerichte wurden ausschließlich an reich gedeckten Palasttafeln serviert und galt als Hauptspeise. Da Reis teuer und schwer zugänglich war, blieb es bis zum Ende des 17. Jahrhunderts der Elite vorbehalten. Das einfache Volk konnte diese kostbare Delikatesse nur bei Festmahlen der Sultane und Fürsten zu besonderen Anlässen genießen. Aber wie konnte ein Gericht, das einst nur der Elite vorbehalten war, zu einem Straßenimbiss werden? Hier die Antwort. Bis in die 1850er Jahre war es im Osmanischen Reich nicht üblich, außer Haus zu essen. Restaurants im modernen Sinne entstanden erst später. Auswärts gegessen wurde meist nur dann, wenn es keine andere Möglichkeit gab. Besonders Händler, Schüler oder Kaufleute waren darauf angewiesen. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich diese Einstellung. Essen im Freien wurde zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Natürlich sahen die damaligen Reisverkäufer etwas anders aus als heute. Der Verkäufer stellte seinen Topf auf einen klappbaren Holztisch. Der Reis wurde mit Brühe vom Lammkopf gekocht und die gekochten Köpfe schmückten den Tisch. Von Zeit zu Zeit schlug der Verkäufer mit seinem Löffel gegen den Tisch, um Kunden anzulocken. Am Morgen bot er außerdem Couscous als günstigere Alternative an. Das mit Kichererbsen zubereitete Reisgericht wurde damals anatolisches Reisgericht genannt. Jetzt knurrt uns allen schon der Magen. Also lassen Sie uns endlich unsere Bestellung aufgeben. Der Reisverkäufer nimmt eine Kelle Reis, der mit Hühnerbrühe und Butter zubereitet wurde, und gibt ihn auf einen Teller. Dann kommen gekochte Kichererbsen dazu. Manchmal sind die Kichererbsen bereits im Reis vermischt. Herrlich, hier Düfte steigen auf. Zum Schluss legt der Verkäufer gekochte Hähnchenstücke darauf. Und voilà, Ihr Reisgericht zum Mitnehmen ist fertig. Dieser Imbiss macht satt, ist nahrhaft und das Beste daran, er schmeckt wie hausgemachtes Essen. Dazu noch ein kalter Ayran. Wir wünschen Ihnen jetzt schon einen guten Appetit.
Street Food Türkiye.
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Yuflet Zari i Türkiye.
这里是土耳其之声广播电台。
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
ده ترکیه غنگ رادیو ده.
خصومه ترکیه زین رادیو گیانه.
کتبشی رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
ایچ رادیو وچا ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
ایفیرده ترکیه آوازه.
گیب لیر Türkiye'nin sesi radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
こちらはトルキエの声ラジオです。
スボルはグラスオットナトルキエ。
エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
イッチトルキエハンギアラジオや。
オールドラジオグラストルキエ。
トルキエウネラジオス。
ブラス、トルキエニンセシラジオス。
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Der Nationale Sicherheitsrat von Türkiye ist am Donnerstag unter dem Vorsitz von Präsident Erdogan zu einer Sitzung zusammengekommen. US-Präsident Donald Trump hat die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit dem Iran bekannt gegeben, deren Ziel eine Beendigung des Krieges ist. Hochrangige Vertreter der US-Regierung haben erklärt, Iran habe im Rahmen eines Interimsabkommens mit den Vereinigten Staaten zugestimmt, seine Bestände an angereicherten Uran zu verdünnen. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkei zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you.
player Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.